unser Herz aufmachen, wir wollen unsere Ohren aufsperren und hören von ihm, wollen ihm begegnen und uns ansprechen und berühren lassen. Und dazu gehört ganz zentral, dass wir miteinander sein Wort lesen. Das wollen wir jetzt tun. Ich lade dich ein, wenn du eine Bibel dabei hast, dass du sie aufschlägst in 1. Mose oder Genesis, Kapitel 18. Wir lesen da gleich von Anfang des Kapitels an. Im Zettel steht 6 bis 16a. Das werdet ihr sehen. Das hängt ein bisschen einfach mit der Übersetzung zusammen. In manchen Übersetzungen ist der 16. Vers so geschrieben, dass am Schluss der Satz nur halb zu Ende ist und schon in 17. geht. Für manche ist es dann der ganze Vers. Das schauen wir einfach. Das merkt ihr dann beim Lesen miteinander. Wer keine Bibel dabei hat, dort hinten hat's noch. Und ich sage das ganz bewusst immer, weil wenn du hier reinkommst und keine Bibel hast, dann gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder du solltest nächstes Mal deine Bibel mitbringen, das wäre was Gutes, oder vielleicht hast du ja einfach noch gar keine. Dann geh bitte nicht hier wieder raus ohne Bibel. Dann nimm hier eine mit und das ist dann deine. Also das geht gar nicht, dass du keine Bibel besitzt. Da wollen wir dringend dann Abhilfe schaffen. Also lass dich einladen. Und für uns kommt heute hier nach vorne die Steffi und die ist für uns, die kriegt noch einen Ständer hier. So, und ein Mikrofon kriegst du auch. Bitteschön.
Ich lese aus der Luther-Übersetzung, also im 1. Buch Mose, Kapitel 18. Der Herr bei Abraham in Mamre. Und der Herr erschien ihm in Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, habe ich Gefallen gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorbei. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen: Tu, wie du gesagt hast. Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach: Eile und menge 3 Maß feinstes Mehl, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knecht. Der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt. Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen nach einem Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, da ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen, und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht: Meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, da ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, und dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach: Es ist nicht so, du hast gelacht. Da brachen die Männer wieder auf.
Dankeschön. Lieber Herr, sprich heute Morgen zu uns durch dieses Wort. Wir wollen wachsam sein und hören, was dein Heiliger Geist uns zu sagen hat. Wollen wir uns ansprechen und verändern lassen von dir. Danke, dass du da bist und dass du mit uns reden möchtest. Amen. Ein Essen mit Freunden. Was gibt es Schöneres? Also wir essen ja nachher auch miteinander. Ich hoffe, dass du eingeplant hast, da zu bleiben. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Das wird mit Sicherheit eine gute Zeit. Wenn ich so zurückdenke in die letzten Jahre, dann stelle ich fest, dass einige der schönsten Zeiten, die ich in meinem Leben erlebt habe, so irgendwie um einen Esstisch rum geschehen sind, wo man zusammensaß und sich miteinander gefreut hat, wo man miteinander aus dem Leben geteilt hat. Tatsächlich sind sogar einige der Momente, die mein Leben am meisten geprägt und auch verändert und weitergebracht haben auf meinem Weg mit Gott, auch so in ähnlicher Form geschehen, wenn man mit Freunden beieinander saß um einen Tisch und miteinander geredet hat über das Wort Gottes. Und ich schaue jetzt voraus, ich habe diese Woche wieder einen Termin ausgemacht für Ende Juli, wo ich mich treffen werde zu einem Essen mit ein paar Kollegen und Freunden, um über ein Thema zu reden, das uns miteinander beschäftigt. Und das ist Ende Juli, aber ich freue mich jetzt schon riesig drauf, weil das eine ganz tolle Zeit wird. Essen hat ja schon was ganz Besonderes, wenn man miteinander isst. Essen ist eigentlich was Persönliches, ist in gewisser Weise was Intimes und das mit anderen zu teilen, das schafft schon eine Atmosphäre des Miteinanders, des Vertrauens auf ganz andere Art und Weise, wie wenn wir miteinander vorm Fernsehen sitzen und ein Fußballspiel anschauen. Das ist ein Unterschied. Diese Gemeinschaft um den Tisch herum ist eine der innigsten Gemeinschaften, die man haben kann. Tatsächlich ist es in vielen orientalischen Kulturen bis heute so, dass wenn jemand mit dir gegessen hat, dann heißt es, der ist dein Freund. Und das heißt, da entsteht auch gegenseitige Verantwortung und Verpflichtung füreinander in diesem Miteinanderessen. Der sieht sich dann verpflichtet, für dich einzustehen, dich beschützen, dir zu helfen. Alle diese Dinge, diese Botschaft steckt da schon mit drin. Vor diesem Hintergrund ist es umso spannender zu sehen, dass Gott uns einlädt an seinen Tisch. Das wollen wir ja ganz bewusst heute Morgen in den Mittelpunkt des Gottesdienstes stellen. Und es ist spannend, dass Gott es immer wieder tut, außer quer durch die Bibel tut, immer wieder so Gemeinschaft mit Menschen pflegt und zum Teil seinen Tisch auch ganz mitten in unsere Alltagssituationen reinstellt, auch in die ganz schwierigen. Also wenn ich da an den 23. Psalm denke, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist ja spannend, da mal drüber nachzudenken, dass Gott mittendrin in einer turbulenten Situation, also im Angesicht der Feinde, das heißt, wenn die schon dastehen, die schon praktisch unmittelbar davor stehen, mich anzugreifen, dass Gott mir da seinen Tisch bereitet, dass ich bei ihm zur Ruhe kommen darf und Gemeinschaft mit ihm pflegen. Das ist ein ganz starkes Bild, was da in diesem Vers drin steht. Wenn dann Jesus zu seinen Jüngern sagt, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passamahl zu feiern, dann merkst du was von dieser Beziehung, die sich da aufgebaut hat. Von diesem innigen Miteinander, das Jesus mit seinen Jüngern pflegt und das er nochmal auf die Spitze bringen und verstärken möchte an diesem letzten Abend, der ihm noch da bleibt vor dem Weg ans Kreuz. Und wenn du dann das Johannesevangelium aufschlägst und siehst, was er dann alles mit seinen Jüngern noch redet, wie er sein Herz ausschüttet an diesem letzten Abend, dann merkst du, das ist was ganz Besonderes. Und das geht weiter bis hinein in das letzte Buch der Bibel, in die Offenbarung, wo es dann in einem der Sendschreiben unser Herr Jesus Christus selber, der auferstandene Herr, den Johannes sehen darf, seine Gemeinde anspricht. Zunächst mal eine ganz konkrete Gemeinde, an die dieser Brief geht, aber dann auch uns mit anspricht und sagt, Offenbarung 3, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Das ist spannend. Essen mit Gott. So ein gutes Mittagessen miteinander, wo man die Zeit genießen kann, wo man gestärkt wird, nicht nur durch das, was man da an Kalorien zu sich nimmt, sondern auch durch das, was da um den Tisch herum geschieht. Gott lädt dich ein, Gott lädt mich ein und Gott lädt sich ein in mein Leben. Das werden wir gleich entdecken, weil dann ist mir diese Abraham-Geschichte wieder aufgefallen. Das ist so einer der frühen Momente in der Bibel, wo man so ein Miteinander entdeckt. Und in gewisser Weise stecken da so ein paar typische Elemente drin, die, ich glaube, immer wiederkehren. und die sich lohnen, da mal zu beobachten in dieser Geschichte und vielleicht dann auch zu verstehen, wie Gott mit mir Gemeinschaft pflegen möchte. Hallo Pia. Also ihr müsst eins dazu wissen, für die Pia ist das die ungünstigste Sitzordnung überhaupt, weil die freut sich nämlich, dass so viel Publikum gekommen ist, nur um sie zu sehen. Das merken wir jedes Mal bei dem. Genau, aber das machen wir jetzt ganz einfach. Ihr seid ja alle voll konzentriert auf mich und Gottes Wort, deswegen ist das kein Problem. Gell? Die Abrahamsgeschichte, das ist ja spannend. Ne? Abraham, der wohnt da bei den Eichen von Mamre und er sitzt um die Mittagszeit am Eingang seines Zeltes und dann, ich finde es spannend, zu diesem ersten Vers, dann erscheint ihm der Herr. Das ist ihm sofort klar. Da sieht man einen Mann, der es gewohnt ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben, der die Stimme seines Herrn kennt, der weiß, wie es ist, wenn Gott zu einem kommt. Ich meine, der hat ja schon auch ganz überwältigende Sachen mit Gott erlebt. Ne? Also angefangen von dieser großen Begegnung, wo Gott ihm sagt, Abraham, verlass dein Land, verlass alles hier, was du dir aufgebaut hast, deine Existenz, deine Sicherheit, dein soziales Netz, deine Beziehungen, verlass es. Ich habe ein gutes Ziel für dich, Abraham. Und das Spannende ist ja, dass dann zunächst mal das aufhört. Also, dass Gott das Ziel nicht näher angibt. Dass Abraham nicht schon weiß, wie das laufen wird. Und dann zieht er los im Glauben. Und erlebt unterwegs immer wieder Begegnungen mit diesem Gott. Ständigen Dialog mit ihm. Wenn du die Geschichte lesen würdest ohne diesen ersten Vers, dann würdest du feststellen, der sieht zunächst mal einen Fremden mit zwei Begleitern vor sich stehen. Da kommen drei Männer. Also allein von dem, was du ab dem nächsten Vers dann liest, da ist das nicht offensichtlich, dass hier Gott kommt. So wäre wahrscheinlich auch nicht die typische Gottesbegegnung, die du dir vorstellen würdest. Theologen haben über die Jahrhunderte gerätselt, inwiefern da die Dreieinigkeit mit rein verpackt wird, dieses große, für uns völlig unbegreifliche Geheimnis, das man nur als solches akzeptieren kann, dass unser Gott ein Gott in drei Personen ist. Das kann man nicht verstehen, das kann man nur wahrnehmen und feststellen, weil Gott einfach größer ist als mein kleines Gehirn. Aber wenn ich da lese, ne, da kamen drei Fremde zu Besuch, dann wird mir nicht als erstes einfallen, das war jetzt sicher Gott. Aber Abraham merkt das sofort. Hier kommt der Herr zu Besuch. Und die Tatsache allein sollte mich aufmerken lassen. Gott kommt zu Besuch. Das darf man sich ruhig mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Abraham hat dafür nichts getan, wisst ihr? Der hat keinen großen Gottesdienst gefeiert und sagt, Herr, ich brauche dich jetzt gerade dringend in meinem Leben, bitte komm doch, bitte lass mich doch sehen, dass du immer noch bei mir bist, bitte begegne mir in, wenn man die Geschichte weiterliest, dann kann man durchaus das verstehen, auch vielleicht in meinen Zweifeln. Da kommt ja dann am Ende des Textes, schwingt jetzt ja schon mit, dieses immer noch unerfüllte Versprechen Gottes, der gesagt hat, Abraham, ich werde dir Nachkommen geben, so zahlreich wie der Sand am Meer. Und bis jetzt hat er genau null. Und das schon seit einiger Zeit. Und das zieht sich hin und der Abraham wird nicht jünger und seine Frau auch nicht. Da hätte man ja sagen können, Herr, komm zu mir. Ich brauche jetzt deine Begegnung in meinen Zweifeln, in meinen Fragen. Ich fühle mich irgendwie alleingelassen. Das passiert alles nicht am Anfang der Geschichte. Sondern für Abraham ist es ein ganz normaler Tag, der sitzt in der Mittagshitze dort im Schatten vor seinem Zelt und dann kommt der Herr. Das darf man einfach mal feststellen, dass Gott zu mir kommt, auch ohne dass ich was dafür tue, dass er den ersten Schritt macht. Das ist unser Gott, den wir immer und immer wieder entdecken, der Gott, dem wir so viel verdanken, weil er immer der Gott des ersten Schrittes ist. Am größten und deutlichsten sehen wir das ja in Jesus, wenn wir ans Kreuz schauen. Die ganze Sache mit Errettung, mit Erlösung, mit Gottes Kind werden, mit sein Erbe sein, mit einer ewigen Herrlichkeit, die auf dich wartet, mit einer Begleitung durch ihn, auf die du dich verlassen darfst. Alle diese Dinge gibt es ja nur deswegen, weil Gott den ersten Schritt getan hat. Weil er dann, als Paulus schreibt es, als wir noch in Sünde waren, dann als wir nichts vorzuweisen hatten, als es nichts gab, was irgendwo uns wert gemacht hätte, dass Gott jetzt auf uns zukommt, weil Gott von sich aus sich auf den Weg gemacht hat. Ich finde es spannend festzustellen, Gott kommt von sich aus, ich bin Gott einen Besuch wert. Das ist ja auch ein Ausdruck der Wertschätzung. der da geschieht. Gott macht sich auf den Weg zu Abraham, um ihm zu begegnen. Und jetzt kannst du sagen, naja, das ist ja toll, dass Abraham das erlebt hat. Aber weißt du, wenn ich mittags so auf meinem Bänkle vorm Haus oder so im Garten sitze oder so, dann kommt Gott nicht vorbei. Wir können immer diese Geschichten mit so einem weinenden Auge lesen und sagen, ja, wenn ich damals gelebt hätte, wenn ich einer davon gewesen wäre, das wäre toll gewesen. Oder wir könnten uns einfach daran erinnern, dass all das, was Abraham hier als eine der außergewöhnlichsten Momente seines Lebens erlebt, dass es für uns eigentlich alltägliche Realität ist. Denn das ist doch das Versprechen Gottes durch Jesus Christus, dass wenn ich mein Leben öffne für ihn, wenn ich sage, ich nehme an dieses Geschenk vom Kreuz, dass Gott dann in mein Leben kommt und dann auch nicht mehr weggeht, sondern dann da ist, bei mir, dass ich eigentlich nur wie Abraham, der da vor seinem Zelt sitzt, ich fand das interessant, in einer der Übersetzungen hieß es, Abraham blickte auf und sah drei Fremde vor sich stehen, dass ich eigentlich nur noch aufschauen muss und merken, der ist ja da, der steht da direkt vor mir, der ist präsent in meinem Leben. Vielleicht muss ich das einfach wieder wahrnehmen, dass Gott zu mir zu Besuch kommt. Wir hatten ja die letzten zwei Tage hier das 24-Stunden-Gebet der Allianz. Ich war keine 24 Stunden da, andere waren das, das finde ich sehr beeindruckend. Aber aus den Momenten, wo ich dabei war, habe ich einige ganz spannende Sachen mitgenommen. Eine Sache vor allem, die mich angesprochen hat, war zum Beispiel ein Lied aus dem Lobpreis im Abschlussgottesdienst gestern Abend. Da hieß es, das war ein englisches Lied, und da hieß es irgendwo am Ende in der Bridge, hieß es, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Auf Deutsch heißt es, lass uns deine Gegenwart mehr wahrnehmen. Lass uns die Herrlichkeit deiner Güte erleben. Und die Zeiten haben mich angesprochen, schon allein deswegen, weil ich als Pastor und als jemand, der gern theologisch nachdenkt, immer wieder ein Problem habe mit manchem, was ihn manchmal im Lobpreis ausgedrückt hat. Wird nämlich immer dann, wenn die Gegenwart Gottes als sowas beschrieben wird, was man irgendwie herbeiwünschen und herbeisehnen wird. Also wenn das so arg betont wird, Herr, komm zu uns, dann löst es bei mir eigentlich immer ein Stück weit mehr Befremdung aus. Denn der Gott, an den ich glaube, der hat mir fest zugesagt, dass er da ist in meinem Leben und nicht erst, dass er kommt. Und deswegen fand ich diese Verse spannend. Ich dachte, endlich mal ein Chorus, der das auf den Punkt bringt. Herr, lass uns deine Gegenwart mehr wahrnehmen. Da hängt nämlich der Haken. Wenn wir solche Dinge sagen wie, und dann kam Gottes Gegenwart, dann in gewisser Weise schieben wir dann den Fehler immer auf Gott ab. Da behaupten wir ja, Gottes Gegenwart war zuerst mal nicht da und dann kam sie. Jetzt endlich mal hat er sich aufgerafft und ist zu uns gekommen. Aber das ist völliger Blödsinn. Gott ist Teil meines Lebens, seit ich ihm mein Leben gegeben habe, seit er mir ein neues Leben geschenkt hat, ist er da mit seinem Heiligen Geist und mehr da als da sein kann er nicht. Ja? Was aber sehr wohl passiert, ist, dass ich manchmal ziemlich blind durchs Leben gehe. Dass ich manchmal völlig unempfänglich dafür bin, dass Gott ja jetzt gerade gegenwärtig ist in meinem Leben. Und das ist das, wo wir dann oft unsauber reden. Denn das, was wir beschreiben, wenn wir sagen, da kam die Gegenwart Gottes, sind ja oft diese besonderen Momente, wo eine Atmosphäre entsteht, wo wir plötzlich wieder wahrnehmen, was eigentlich die ganze restliche Zeit auch Realität war. Nämlich, dass Gott da war, dass er Teil unseres Lebens ist. Gott kommt zu mir, ich bin Gott einen Besuch wert und mein Besuch, der dauert noch viel länger wie der vom Abraham, der wird, das hat mir Jesus zugesagt, bis zum Ende der Welt dauern. Da wird er bei mir sein, immer. Das ist genial. So, und da sitzt er jetzt also, der Abraham, und dann kommt der Herr zu ihm. Welch ein Erlebnis. Und Abraham, der tut sofort sein Bestes, für den ist das ja was ganz Außergewöhnliches, der sagt, diesen Moment, den muss man auskosten, bis zum Letzten. Also der überbietet sich hier selbst und übertrifft sich hier selbst in Begrüßungen, in Höflichkeitsformeln und er tut alles, dass dieser Besucher jetzt unbedingt sich auch niederlässt und da bleibt bei ihm. Und als Gott dann zusagt und sagt, ja, ist gut, Abraham, wir bleiben bei dir, da Dann rennt Abraham ins Zelt zu seiner Frau und sagt, Sarah, schnell, 3 Schüsseln von bestem Mehl und Brotfladen. Und dann geht er zum Vieh und sucht ein schönes, gesundes Kalb raus. Und sagt zu seinem Knecht, schnell, bereite es zu. Und Milch und saure Sahne, der zieht das Beste auf, was er hat. Wisst ihr, ich finde es spannend, wie der Abraham hier auch eingeht auf diese Begegnung mit Gott. Das hätte ja auch ganz anders laufen können, ne? Der hätte ja sagen auch so, Gott, toll, dass du gerade vorbeikommst. Weißt du, wir haben gestern Geburtstag gefeiert und ich habe noch 3 Stück Kuchen irgendwo übrig, ja? Und wenn du möchtest, dann könnten wir eine Tasse Kaffee zusammen trinken, ja? Und die Reste, das reicht auch noch für uns zusammen oder so, ja? Oder sagt, Herr, wir waren gerade eh beim Festbern und komm, wir stellen noch einen Teller mit hin und kannst du auch mitessen, ja? Abraham sucht das Beste raus für Gott. Der gibt sich richtig Mühe, der übertrifft sich selbst. Der sagt, Mann, der Herr kommt zu mir. Was kann es Besseres geben? Da darf das beste Kalb dran glauben. Das hat er vielleicht aufgespart für irgendein Fest. Das war vielleicht was wert. Das wollte er, der war ja Viehzüchter, das war ja seine Existenz an Stücke. Vielleicht wollte er das noch verkaufen für viel Geld. Ja? Da Abraham sagt, jetzt wird's geschlachtet. Das erinnert so ein bisschen auch an die Geschichte, ne, die Jesus erzählt von dem verlorenen Sohn, ne, von dem Vater, der als der Sohn heimkommt, der sagt er, das ist das Fest meines Lebens, das Mastkalb, wisst ihr, also das wir über lange Zeit durchgefüttert haben, da haben wir angespart, ne, ja, also immer auf so einen besonderen Moment hin, das hat mehr bekommen, damit es dick und fett wird und irgendwann kommt dann der Moment und der Vater sagt, jetzt ist der Moment da, jetzt müssen wir feiern. Das ist das, was Abraham macht hier. Dass er Gott ist zu mir gekommen. Jetzt muss gefeiert werden. Da gibt's auch kein Brot von gestern, ja? Sondern Sarah, nimm, und auch nicht irgendein Mehl, nimm das beste Mehl. Das war ja damals auch nicht so. Also wir können ja heute hier Type, was weiß ich was, hier im Laden kaufen, ne? Weil man das Mehl noch von Hand gemacht hat, so auf der Handmühle. Da war das nicht so einfach, ein schönes, feines Mehl zu bekommen, ja? Deswegen gab's im Normalfall auch eher so das raue, grobe, so, wo vielleicht auch noch ein bisschen größere Körner und gröbere Körner drin sind und so. Und für feine Gelegenheiten, da hat man sich dann die Zeit genommen und hat das Mehl gesiebt. Das war Arbeit, ne? Und dazu kommt ja dann auch, dass wenn man das siebt, dann ist ja ein Teil weg. Das heißt, da hat man dann auch weniger. Ja, das ist was Wertvolles dann. Sarah, nimm das beste Mehl. Gott ist zu mir gekommen. Und der Abraham hat was ganz Interessantes festgestellt. Wenn Gott zu mir kommt, dann heißt es ja, ich bin sein Gastgeber. Wer meiner Frau auf Facebook folgt, der hat gesehen, dass sie in den letzten Wochen so ein paar Mal ein paar ganz ehrliche Fotos aus unserer Wohnung gepostet hat. Also mit ehrliche Fotos meine ich die, wo nicht vorher extra aufgeräumt wurde. Ja? Da sieht man dann halt, dass da eine Pastorenfamilie wohnt mit 3 Kindern und ganz vielen Projekten, von denen eines das andere jagt und dass das Museum für schöner Wohnen nicht bei uns ist, ja, sondern so richtig aus dem Alltag raus. Ja, ich weiß, denn bei euch sieht's immer sicher immer perfekt aufgeräumt aus, ja, vor allem bei denen, die Kinder haben, gell? Das ist ja, also unsere Kinder, die machen manchmal ziemlich Unordnung und die Eltern auch, ja, und wenn sich dann Besuch ankündigt, dann fängt plötzlich das hektische Aufräumen an. Kennt ihr das irgendwoher, ja? Auch schon mal irgendwo erlebt? Ich sehe so ein paar grinsende Gesichter, die das, glaube ich, nachvollziehen können. Ja, dann fängt erst mal das große Aufräumen aus. Also so kann man ja keinen Besuch einladen. Früher war das einfacher, da hat man die gute Stube gehabt. Die war nur für solche Anlässe. Da hat dann auch keiner Unordnung gemacht drin, ja? Aber heute, da muss man dann erst mal aufräumen. Da sagt man, der Besuch ist es uns doch wert. Also für uns selber tut's das alltägliche Chaos ja irgendwie. Aber den Besuch, den ehren wir ja auch dadurch, dass wir es für ihn schön machen, dass wir für ihn das Beste rausholen. Da gibt's dann vielleicht auch ein anderes Geschirr wie sonst. Ah, da wird der Tisch ganz anders gedeckt. Ja, normalerweise gibt's beim Mittagessen halt so der Topf auf der Tisch und da wird dann rausgeschützt, ja. Da wird es dann schön umgefüllt in eine schöne Schüssel und eine schöne Schale und so wie es sich gehört für Gäste, ne? Abraham holt das Beste raus hier für seinen Herrn. Der stellt sich selber hin und macht sich zum Bediener. Und das muss man sich durchaus die Situation von dem Abraham mal angucken, der ja ein Geschäftsmann war, mit Dienern und mit entsprechend großem Haushalt. Also normalerweise war der Abraham sicher nicht der, der beim Essen bedient hat. Sondern wenn jemand beim Essen bedient hat, dann hatte der Leute dafür. Aber hier kommt er selber, der Chef, der sonst mit am Tisch sitzt und am Ehrenplatz, der bedient jetzt die Gäste, weil er sagt, die sind's mir wert. Das gibt mir durchaus zu denken, vor allem dann, wenn ich ja festgestellt habe, dass dieses Erlebnis vom Abraham, Gott kommt zu mir, für ihn was ganz Außergewöhnliches war und für mich was ganz Alltägliches, aber vielleicht manchmal doch ein Stück weit zu alltäglich. Vielleicht muss ich mir das auch mal wieder neu überlegen, was das eigentlich heißt, dass Gott, der Herr des Himmels und der Erde, der Große, der Unendliche, der Allmächtige, dass Gott, der Vater von Jesus Christus, der mich so liebt, dass er seinen Sohn am Kreuz für mich gegeben hat, dass dieser Gott durch seinen Heiligen Geist zu mir kommt in mein Leben und ich sein Gastgeber bin. Das ist ganz schön herausfordernd, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und vielleicht kannst du ja diesen Gedanken mal mit nach Hause nehmen. Vielleicht auch nachher mit hinein in die Begegnung mit ihm und dich mal neu fragen, wie bin ich eigentlich Gastgeber für Gott? Und ich habe den Verdacht, also bei mir selber auch, dass es da schon so Momente gibt, wo das so nebenbei ist. So, ach, bist auch da. Du kennst dich ja aus, ne? Also wenn was ist, Kühlschrank ist da drüben, ne? Darfst gerne. Ja, so ein bisschen so nebenher, das Ganze, weißt du, ich bin ja auch beschäftigt und ich habe ganz viel in meinem Leben und manchmal gibt es da so viel zu erledigen, dass dieser Gast vielleicht so mehr so ein beiläufiges Kopfnicken bekommt. Wie sieht es aus, wenn ich Gastgeber bin für Gott, wenn ich ihn willkommen heiße? Also Gott, bin ich ein Besuch wert? Ich bin sein Gastgeber, das darf ich mir neu überlegen. Und dann entdecke ich natürlich nochmal was ganz Spannendes in dieser Abraham-Geschichte, wenn ich mir dann das Ende dieses Mahls anschaue. Denn dann kommt ja dieser ganze Komplex rein mit dieser Frage nach den Nachkommen. Und das ist kein kleines Thema. Das muss man einfach feststellen. Auf dieses Versprechen Gottes hat Abraham sein Leben aufgebaut. Das war der Grund, warum er seine Heimat verlassen hat und alles. Der hat alles auf eine Karte gesetzt. Gott hat mir was versprochen. Und das ist jetzt alles so lang her. Das ist alles so langsam so ein verblassender Traum. Das ist schon längst so an dem Punkt, wo man sich als Mensch eigentlich nicht mehr vorstellen kann, dass da noch Realität draus wird. Wenn du die Gedanken von Sarah anschaust hier in diesem Text, wisst ihr, also wir denken immer, ja, die Menschen damals, sie waren ja primitiv. Also so viel Biologie haben die sich auch ausgekannt, um zu wissen, wie das ist mit dem Kinderkriegen und so. Und was das Alter damit auch für eine Rolle spielt. Ja, das konnte man sich dann ausrechnen, wie die Chancen noch sind, dass dieses Versprechen Gottes jemals Wahrheit. Und man sieht ja dann auch, wenn man die ganze Abrahamsgeschichte liest, dass man versucht hat, so dann Gott nachzuhelfen und andere Wege zu finden. Und das war damals in der damaligen Gesellschaft, war das ja auch legitim und akzeptiert als Mittel, um Nachkommen zu bekommen, dass die Sarah dann ihre Dienerin zur Verfügung stellt und sagt, dann kriegst du halt mit deren Kind, ja, und das ist dann, wie das meines wäre. Und das Chaos, das daraus entsteht, das kann man dann sehr eindrücklich nachlesen in den Abrahamstexten. Also das ist ein riesengroßes Thema für die, diese Sache, dass es überhaupt nicht geklappt hat mit diesem Versprechen Gottes. Das stellt nicht nur irgendwie einen persönlich in Frage, sondern für Abraham und Sarah stellt es alles in Frage. Ihre ganze Grundausrichtung zu Gott. Und in diese Zweifel hinein kommt Gott und begegnet ihnen. Und dann am Ende sehen wir das Ende des Essens, wie sie dann weggehen, wie sie auseinandergehen. Und die Beschenkten in der Geschichte sind die Gastgeber, sind Abraham und Sarah. Könntest ja denken, das ist andersrum, ne? Die haben gerade ihr Bestes rausgeholt, die haben alles gegeben für Gott, die haben richtig, ne, dass er sich jetzt sagt, das war mal ein gutes Essen, da gehe ich jetzt richtig weg, so gesättigt und gestärkt und beschenkt und alles. Die Beschenkten hier drin sind die Besuchten, sind die, zu denen Gott gekommen ist. Und er kommt mit einem Rucksack voll Verheißungen. Er kommt mit einer Bestätigung von all dem, was er gesagt hat. Und Abraham und Sarah haben plötzlich wieder ganz neue Aussichten. Und das ist der Gott, der zu mir kommt. Das ist der Gott, der da ist in meinem Leben. Und ich weiß ja nicht, mit was für Fragen du jetzt gerade unterwegs bist. Vielleicht sind es kleine, vielleicht sind es große. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge, die Menschen umtreiben. Aber ich weiß eins. Gott lädt dich ein an seinen Tisch. Und da kommt es jetzt gar nicht auf dieses Brot an nachher und auf die Tatsache, dass wir hier tatsächlich einen Tisch stehen haben, sondern Gott lädt dich ein zu einer Gemeinschaft noch viel intensiver wie die kurze Zeit, die er mit dem Abraham dort verbracht hat. Er lädt dich ein, wahrzunehmen, dass er da ist in deinem Leben. Und das ist der gleiche Gott wie damals. Der, dem du begegnest und du gehst gestärkt davor. Der, dem du begegnest und du gehst beschenkt davor. Der, dessen Versprechungen immer gültig sind, auch wenn du vielleicht schon lange nicht mehr dran glaubst. Der, der dir begegnen möchte in deinen Zweifeln, in deinen Fragen. Vor dem musst du nichts vormachen. Hat ja Sarah durchaus versucht in dieser Geschichte. Ne? Zuerst mal ist es ja was ganz, ganz zutiefst Natürliches. Ne? Dass Sarah, die kann das gar nicht aufhalten, diese Reaktion, die sich aufdrängt. Ich, noch ein Kind. Ja? Dieses bittere Lachen eigentlich an dieser Stelle, da steckt ja alles drin. Das ist ehrlich. Aber als Sarah dann merkt, was da passiert ist, dann versucht sie ja eine Fassade aufzubauen und versucht das alles ganz anders darzustellen. Ja, nee, ich habe nicht gelacht. Ja, das tun wir ja manchmal ein Stück weit vor anderen, auch vor Gästen. Ja? Versuchen wir vielleicht was darzustellen, was in Wirklichkeit ganz anders aussieht. Vor Gott brauchst du das nicht. Gott sieht sowieso hinter die Masken. Er sieht hinter all das. Ihm brauchst du auch nicht vormachen, dass du keine Fragen hast oder keine Zweifel. Wenn es da Nöte gibt, die dich umtreiben, brauchst du vor ihm nicht so tun, als wäre das für dich kein großes Ding und das alles schon in Ordnung ist. Du darfst kommen und darfst ihm begegnen und darfst glauben, dass sein Versprechen gilt. Und darfst als Beschenkter immer wieder weggehen von dieser Begegnung mit Gott. Und weil er da ist, immer da ist in deinem Leben, darfst du das so oft tun, wie du möchtest. Und das ist genial. Und wir werden ganz bewusst heute Morgen werden wir das feiern, hier an diesem Tisch Gottes. Den Tisch braucht es dazu nicht. Wir haben Brot und Wein und wir werden uns nachher daran erinnern, was Jesus gesagt hat, was das für uns bedeutet. Aber weißt du, die gleichen Dinge, an die wir uns hier erinnern an diesem Tisch, die gelten auch, wenn du nachher weggehst. Die gelten auch dann, wenn nirgends ein Stück Brot liegt und nirgends ein Schluck Wein verfügbar ist. Die gelten auch in den dunkelsten und schwierigsten Momenten deines Lebens, weil der gleiche Gott, der uns an diesen Tisch einlädt, auch da dabei ist und niemals dich verlässt. Aber heute Morgen lassen wir uns anreden und lassen wir uns stärken von ihm an diesem Tisch. Und ich werde das mit uns beten und dann werden wir einfach nochmal unser Lobpreisteam einladen, dass ihr nochmal nach vorne kommt, dass ihr uns nochmal mit hineinnimmt in eine Zeit, wo wir einfach ganz bewusst uns ausrichten auf diesen Gott und der Höhepunkt dieses Lobpreises. Und ich sage das ganz bewusst, das ist dann kein weiterer Abschnitt, dass man sagt, jetzt ist Lobpreis vorbei und jetzt kommt der nächste Programmpunkt. Sondern der Höhepunkt dieser Zeit mit Gott wird dann sein, dass wir uns ganz bewusst einladen lassen hierher an seinen Tisch, um ihm zu begegnen und einander zu begegnen dort, hier, gerade wohin Gott uns einlädt. Also ich bete und dann dürft ihr kommen. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart in meinem Leben, in unserem Leben. Du siehst, wie oft ich darüber eigentlich ziemlich seltsam hinweggehe. Wie oft ich gar nicht wahrnehme, wie real du da bist in meinem Leben. Da kann ich nur bitten, dass du mir und uns, dass du uns die Augen öffnest. Dieses Gebet aus diesem Lied von gestern möchte ich zu unserem Gebet machen. Herr, lass uns deine Gegenwart mehr wahrnehmen. Du kommst zu uns. Das ist das Beste, das Genialste, was uns je passiert ist. Und du bleibst bei uns. Das macht's noch besser. Bis zum Ende der Welt, da halten wir dein Versprechen fest. Und so wollen wir dich willkommen heißen, heute wieder ganz neu in unserem Leben. Wollen dir begegnen an deinem Tisch, wollen uns ansprechen lassen. Und wir möchten uns dir unser Leben öffnen als gute Gastgeber. Möchten wir da sein für dich, möchten alles tun, um dir die Ehre zu geben mit unserem ganzen Leben. Und ich weiß, Herr, weil ich dich kenne, dass am Ende bei allem, was wir tun und allem, was wir geben, dass wir nie die großen Geber sein werden, sondern immer die, die reich beschenkt sind. Und da danke ich dir jetzt schon dafür, für diese unendlichen Begegnungen und die vielen Geschenke und deine Verheißungen, die immer noch Ja und Amen sind. Amen.